Also wir haben da vorige Woche noch mal ein bisschen was über den, also eigentlich erst angefangen, etwas über Davidson zu sagen. Der ist eben in zweierlei Hinsicht interessant. Und das eine, dass er eben wirklich ein paar Sachen geschrieben hat, die deren sehr, sehr guten und informierten, eindringlichen Überblick über die Situation der Wahrheitstheorien so in den 90er Jahren gegeben haben auch noch. Das andere, dass er eben selber eine Philosophie entwickelt hat, in deren Zentrum eben nicht eine eigene Wahrheitstheorie steht, aber in der von Wahrheitstheorien und insbesondere von diesem Gedanken von Dasein ein bestimmter Gebrauch gemacht wird. Wo nämlich das, was ihn interessiert, eine Theorie der Bedeutung ist. Und da habe ich Ihnen letztes Mal schon ein bisschen das erklärt, was das ist, was man in einer Bedeutungstheorie anstrebt, nach seinen Vorstellungen, dass es eben für jeden sprachlichen Ausdruck, der hingelegt wird, einen anderen sprachlichen Ausdruck geben sollte, der seine Bedeutung ist oder seine Bedeutung angibt. Das ist natürlich nur eine Nominalerklärung, eine Zielerklärung, weil was man dann eben, die Theorie besteht eben darin, dass man sagt, welche sprachlichen Ausdrücke und wie sprachliche Ausdrücke qualifiziert sein müssen, damit sie diese Rolle erfüllen können, dass sie für beliebige vorgelegte erste sprachliche Ausdrücke eben deren Bedeutung angeben. Also wie spezifiziert man die Beziehung zwischen solchen Sätzen? Weil man kann ja immer sagen, man muss das unterscheiden können von dem, wo man sagt, zu jedem sprachlichen Ausdruck gibt es einen anderen sprachlichen Ausdruck. Zum Beispiel könnte man sagen, zu jedem sprachlichen Ausdruck gibt es einen sprachlichen Ausdruck, der genau als nächster kommt oder so. Also das reicht nicht, da muss man sehen, welche Art von Beziehung stellt man sich denn davor, damit man sagt, der ist die Bedeutung von dem anderen. Und Davidson sagt eben, eine Wahrheitsdefinition in der Art der von Barsky kann eine Lösung in Aussicht stellen, deswegen der springende Punkt ist, weil sie eine Übersetzung von der Objektsprache in die Metasprache voraussetzt. Und wenn man jetzt das Ganze umdreht, das ist dieser Gedanke des Umdrehens, und eben nicht so eine Übersetzung voraussetzt, sondern voraussetzt, dass man für eine bestimmte Sprache definiert hätte, was Wahrheit heißt, dass man dann die Möglichkeit hätte, eine bestimmte Art von Übersetzung zu erklären, wie sie genau von so einer Bedeutungstheorie verlangt wäre. Also, da sehen Sie natürlich, ist das was, was man auch diskutieren kann oder aufs Korn nehmen könnte, den Zusammenhang zwischen den Begriffen einerseits Angeben einer Bedeutung und andererseits Übersetzung. Oder man kann sich sogar konkret vorstellen, dass man dieses Wahrheitsschema, habe ich gesagt, als Test für Bedeutungsgleichheit verwendet. Wenn jemand nach der Bedeutung des Satzes X sucht, dann wird sie dieser Person gegeben durch den Satz, dieses X ist genau dann wahr, wenn P. Dabei ist natürlich eben vorausgesetzt, dass der versteht, was dieses Prädikat ist wahr bedeutet. Und man gibt die Bedeutung also an, wenn und indem man einen anderen Satz angibt, der in allen Situationen wahr ist, in denen der erste wahr ist. Na, also das entspricht ja, das ist sozusagen so ein, das kann man letztlich beziehen auf irgendeine verallgemeinerte Variante eines Prinzips der Austauschbarkeit salva veritate. Na, wenn man sagt, wenn das eine gegen das andere immer ausgetauscht werden kann, ohne dass sich die Wahrheit verändert, dann liegt das wohl daran, dass das Gleiche hast. Nicht? Wenn ich immer statt dem einen das andere sagen kann, ohne dass die Wahrheit dessen, was ich sage, davon betroffen wird, dann kann ich eben wirklich immer statt dem einen das andere sagen und das läuft Common Sense-mäßig darauf hinaus. Das ist das Gleiche. Das ist natürlich sehr, sehr grob und da kann man sofort die unglaublichsten Einwände natürlich dagegen abschießen. Also, aber das ist die Idee, ne, der Sache. Also die Einwände kommen von dem her, wenn man sagt, was heißt in allen Zusammenhängen und ganz geschwind hat man irgendwelche Zusammenhänge, wo das eben nicht geht. Ne? Aber das interessiert uns jetzt nicht. Und dann haben wir eben angefangen, und das führen wir heute noch zu Ende, eine Passage aus dem Aufsatz Truth and Meaning zu lesen von Davidson. Das sind so zwei, drei Seiten, die wirklich sehr, sehr charakteristisch sind und die man verwenden kann, um sich einen Eindruck zu verschaffen von dem, was ihn interessiert. Da haben wir, da wiederhole ich kurz, was er da am Anfang sagt. Wahrheitsbedingungen als die Angabe von Wahrheitsbedingungen als Angabe der Bedeutung. Welchen Sinn ein Satz hat, was er bedeutet, läuft darauf hinaus, eben zu wissen, wann er wahr ist, beziehungsweise wann er wahr ist und wann er falsch ist. Und da habe ich dann gesagt, dieser Gedanke, die Bedeutung eines Satzes dadurch anzugeben, dass man die Situationen angibt, in denen er wahr ist und eventuell auch noch dazu, wenn das nicht trivial daraus folgt, extra noch die, in denen er falsch ist. Weil wenn man mit einem begrenzten Set von Situationen nur rechnet, dann gelingt es natürlich, die anzugeben, in denen er wahr ist. Also dieser Gedanke, der ist ja nicht neu, der ist uralt. Und der ist verbunden mit einem, mit zwei Begriffen, nicht? Also ganz ungefähr verbunden mal nur, wir lassen diese Begriffe auch vage, nicht? Also mit dem Begriff Verifikationismus, nicht? Sag mir, ich verstehe nicht ganz, was du meinst, sei so gut, und sag mir, was du als Bewahrheitung von dem, was du sagst, anerkennen würdest, ich glaube, dann werde ich verstehen, was du meinst. Und also so, nicht? In diesem Sinn. Und mit dem anderen Begriff des sogenannten Sinnkriteriums. Nicht? Sinnkriteriums. Da gibt es sozusagen zwei Ideen, die mit diesem Begriff Sinnkriterium oder insbesondere empiristisches Sinnkriterium oder verifikationistisches Sinnkriterium verbunden sind oder verbunden sein könnte. Die eine Idee, die damit verbunden ist, sagt in etwa, das ist quasi die schwächere Idee, nur ein Satz, der verifizierbar, und da kann man stattdessen auch eventuell sagen, falsifizierbar ist, ist ein sinnvoller Satz. Wenn ein bestimmter Satz vorgelegt wird, und wenn der andere nicht sagen kann, unter welchen Umständen der Satz falsch wäre, jetzt durch sozusagen die falsifikationistische Variante, solange er mir das nicht sagen kann, wodurch der Satz falsch würde, glaube ich nicht, dass der Satz überhaupt einen Sinn hat. Ja? Das ist eine eigentlich ganz plausible oder vernünftige Sache. Ne? Weil solange man nicht klar gemacht hat, dass es sich nicht um einen Satz handelt, der auf jeden Fall immer wahr ist, solange brauche ich ihm nicht glauben, dass sein Satz einen bestimmten Sinn hat. Weil ein Satz, der immer wahr ist, unter allen Umständen wahr ist, der ist für mich nicht interessant oder der hat keinen bestimmten Sinn. Ne? Dessen Sinn unterscheidet sich nicht von dem Satz A ist gleich A. Und den brauche ich nicht. Ne? Den Satz A ist gleich A. Der ist immer wahr. Ne? Für alles, was ich als A einsetzt. Der liefert aber, also das steckt natürlich dahinter, die Annahme einer starken Nähe zwischen den Begriffen Sinn und Information. Ne? Der hat deswegen keinen Wert, weil er keine Information liefert, der Satz. Nur ein Satz, von dem ich sagen kann, dass er auch unter ganz bestimmten Umständen nicht weiß, kann mir eine Information liefern. Das ist dann jetzt wieder dieser Zusammenhang zwischen umgangssprachlich gesagt, zwischen Höhe der Information und Unwahrscheinlichkeit. Ne? Also je mehr Situationen es gibt, unter denen er falsch ist, umso mehr Information, umso spezifischer ist die Information, die mir der Satz liefert. Aber wenn er überhaupt nichts angeben kann, dann liefert er mir gar keine Information, ne? wenn er sozusagen nie falsch ist. Und so weiter. Die Sätze, der Sinn des einen Satzes unterscheidet sich vom Sinn eines anderen Satzes eben genau dadurch, dass der eine in gewissen Situationen falsch ist und der andere nicht falsch ist. So kann man das vielleicht noch plastischer herausarbeiten. Also das ist aber die schwache, das ist sozusagen die schwächere Variante. Das ist etwas, was sozusagen von den Neo-Empiristen im frühen 20. Jahrhundert, den Wiener Kreisphilosophen, sozusagen ja auch als ein polemisches Instrument oder als eine ideologische Waffe genutzt worden ist in ihren Angriffen gegen traditionelle Metaphysik, nicht? Dass es sich da um lauter Aussagen handelt, die von vornherein so konzipiert sind, dass man sich eine Überprüfungssituation gar nicht vorstellen kann und so weiter. Und daher, also warme Luft, sagen wir mal auf Wienerisch, sagt, aber wahrscheinlich sagt man das woanders auch. Das ist das. Und eine stärkere Assoziation ist die, dass man sagt, wenn wir angeben können, wodurch er verifiziert wird, dann kennen wir seinen Sinn. Hier kann man nicht so leicht das ersetzen, wenn wir wissen, wodurch er falsifiziert wird. Das ist nicht ganz genau, das läuft nicht unbedingt auf dasselbe hinaus. Wenn ich seinen Sinn kennen will, dann muss ich schon auch wissen, in welchen Situationen er verifiziert ist. Nur in einer Situation, wo ich einfach nur eine begrenzte ähnliche Menge von Situationen überhaupt zur Verfügung habe, kann ich das eine gegen das andere aufrechnen. Nicht? Also wenn ich sage, also wenn ich das berühmte Schachbrettartige Muster habe und so, dann liefert mir natürlich die Angabe, wie viele Felder weiß sind, auch dieselbe Information wie die wie viele Felder schwarz sind. Nicht? Aber das ist ein interessantes Beispiel, nicht? Weil das eben zeigt, dass die Begriffe von Bedeutung und Informationen letztlich doch nicht austauschbar sind. Nicht? Weil man liefert zwar beide dieselbe Information, aber trotzdem hat der Ausdruck weißes Feld eine andere Bedeutung als der Ausdruck schwarzes Feld. Nicht? Obwohl Aussagen, die mit dem einen gebildet werden, dieselbe Informationen liefern können, wie mit dem anderen gebildet werden. Also, die Stärke ist, dass ich nicht mehr weiß, dass er einen Sinn hat, sondern dass ich durch die Angabe der bewahrheiteten Situationen sozusagen auch sagen kann, welchen Sinn er hat. Ne? Das ist natürlich die Frage dann, wie genau bestimmt das sein kann. Aber da in diesem Sinn lese ich Ihnen einen Satz vor aus dem Traktatus von Wittgenstein, also der das so ganz typisch ist und auch in seiner lakonischen Art. Einen Satz verstehen heißt, wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Man kann ihn also verstehen, ohne zu wissen, ob er wahr ist. Ne? Und dann kommt von ihm ein Nachsatz, der auch für, also den gibt es jetzt in einer extra Kastel, der gehört nicht so direkt dazu. Der Nachsatz, den er sagt, ist, man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile versteht. Das ist dann, wenn wir jetzt an den Davidson zurückdenken und was wir vorige Stunde gesagt haben, der nächste Schritt. Also, wie kommen wir von dem, dass wir die Situation erkennen, in denen der Satz weiß und die Situation, in denen der Satz weiß, zu einer Theorie, die uns erklärt, wie sich die Bedeutung der Sätze aus der Bedeutung der Bestandteile der Sätze ergibt. Dazu müssen wir eine Theorie haben, wie wir zuerst von den ganzen Sätzen und ihrer Bewahrheitung zu sowas kommen, was ein Element in so einem Satz ist und dazu dem dann auch eine Bedeutung selbstständig zuzusprechen. Aber da kommen wir gleich darauf zu sprechen. Was soll es heißen, dass Deutzer so stolz darauf ist, eine Theorie der Bedeutung zu haben, die ohne die Annahme von Bedeutungen, ne, das war der letzte Punkt, glaube ich, den wir vorige Woche besprochen haben, ohne die Annahme auskommt, es gäbe eigene Sachen, die die Bedeutungen sehen, auskommt. Also, das ist eine Bedeutungstheorie, in der die Frage, was ist eine Bedeutung, eliminierbar ist. Ne? Also, das ist natürlich was, was im Zusammenhang steht mit dem sogenannten Universalienproblem. Ne? Ein bisschen. Ne? Also so, wenn ich verstehen will, was ein Apfel ist, ja? Wenn ich die Bedeutung von Apfel kennen will, dann haben die Universalienrealisten gesagt, die Bedeutung von Apfel zu kennen heißt, Zugang zu haben zu einem Wesen, zu einer Sache, die eben das Wesen des Apfels ausmacht. Ja? Es ist natürlich, das haben wir in der Philosophie jedes Beispiel, ein schlechtes Beispiel und so, und Apfel gerade kein besonders gutes Beispiel, um die Ideenlehre von Plato zu erklären, aber alle anderen Beispiele sind auch schlecht. Also das Beste, um die Ideenlehre Platos zu erklären, ist eben das, was er selber gesagt hat, oder den Sokrates hat sagen lassen. Aber hier ist eben der Gedanke der, wenn man sagt, verstehen, was ein Apfel ist, heißt eben, im Grund sozusagen einen Zugang zu haben zu etwas, was das Wesen des Apfels ist und was eben genau das ist, was verschiedene einzelne Sachen zu Äpfeln macht. Dass sie nämlich an dem, wozu man da extra Zugang hat, Anteil haben. Denn, wenn du es umgekehrt machst und nur von solchen einzelnen Sachen ausgehst, dann sind die sehr verschieden und du wirst in Wirklichkeit nie genau erklären können, was sozusagen, im Gegenteil, du kannst letztlich das, was eine im Wirken vorgelegte einzelne Sache ist, als das, was sie ist, nur erkennen, wenn du Rückgriff hast auf diese sogenannte Idee von der Sache. Das ist ein Realismus, der Realismus sagt, außer den einzelnen Äpfeln gibt es noch was, das ist ein, das Wesen des Apfels. Apfel ist ein schlechtes Beispiel, ne, weil das war, aber Gerechtigkeit ist vielleicht ein besseres Beispiel oder so. Aber Sie verstehen den Gedanken, ne? dahinter steht. Ne? Also diese Wesenheit oder Gattungen, das ist ja das, was in der modernen Philosophie dann die Bedeutungen sind. Ne? Also die Bedeutung kennen, dann so. Und die anderen sagen, also die mehr so von der vom Schlag von Davidson oder von Quine sind, die sagen, diese Dinge wollen wir loswerden, diese Bedeutungen, sondern wir wollen nur zwei Sachen, das habe ich dann am Schluss erklärt, behalten, das sind die Wörter, die wir verwenden, die Sätze, die wir verwenden, einerseits und die Dinge selbst, die einzelnen Äpfel, über die wir da sprechen. Und wir müssen nicht annehmen, wir müssen nicht etwas annehmen, was die Bedeutung von Apfel ist, um sozusagen, wir müssen nicht ein Etwas annehmen, das die Bedeutung von Apfel ist, um erklären zu können, wie man die Bedeutung von Apfel kennen kann. Sondern wir müssen nur wissen, wie jemand sozusagen die Situationen, in denen er, das ist ein Apfel, in denen er die Aussage, das ist ein Apfel, wir müssen nur genau den Unterschied zwischen den Situationen kennen, in denen jemand der Aussage, das ist ein Apfel, zustimmt und jenen Situationen, in denen er die Aussage, das ist ein Apfel, ablehnt. Dann wissen wir, was mit einem Apfel, was mit Apfel gemeint ist. Und das ist eben genau dieser Trend. Ne? Also, was heißt das? Das nächste ist einmal zu sagen, in einer Bedeutungstheorie geht es nicht darum, zu den Wörtern und den sprachlichen Ausdrücken irgendwas dazuzufinden, was denen ihre Bedeutung ist, sondern in einer Bedeutungstheorie geht es darum, zu erklären, was Bedeutungsgleichheit ist. Ne? Und zwar ohne, also die Gleichheit erklärt jetzt die Situation, wo man sagt, das hat die gleiche Bedeutung von den Situationen, wie man sagt, das hat eine andere Bedeutung, genau unterscheiden zu können, ohne dass man ein Wesen, eine Entität annimmt, die diese Bedeutung wäre. Also man schreibt immer nur Gleichheit der Bedeutung zu und so weiter. Und ein besonders guter und praktischer und konsequenter, also bei Quine ist das die Frage der Bedeutung auf die Frage der Synonymie, also der Bedeutungsgleichheit hinausläuft. Aber eine besonders schöne und sozusagen auch radikalisierte Fassung dieses Gedankens ist die bei dem späten Wittgenstein. Der sagt auf die Frage, was ist die Bedeutung eines Ausdrucks oder eines Wortes, sagt die Antwort gibt, die Bedeutung ist das, was von der Erklärung der Bedeutung erklärt wird. Und das ist eben, das müssen Sie verstehen, nicht als einen dummen Witz, sondern das ist eine sehr wesentliche Sache, die man kapieren muss, wenn man etwas von dieser Art von Philosophie verstehen möchte. Was eine Bedeutung ist, ist eine Frage, die nur in Zusammenhängen aufkommt, wo es um Erklären geht und wo es gar keinen Sinn hat, sozusagen zu tun, als hätte man überhaupt keinen Kontext. Und erfindet eine Frage dazu, zu dem, was sowieso immer schon passiert. Die Erklärung der Bedeutung ist eben das, was von der Erklärung einer Bedeutung erklärt wird. Wenn einer nach einer Bedeutung fragt, erst wenn einer fragt, was eine Bedeutung ist, wird die Frage nach Bedeutung überhaupt interessant. Und was die Bedeutung ist, ist das, was der andere als Antwort auf die Frage nach der Bedeutung liefert. Ja? Also es hat keinen Sinn, von diesem Kontext zu abstrahieren. Die andere Botschaft ist natürlich die, dass er sagt, egal wie diese Erklärung eigentlich funktioniert. Ne? Wenn er sagt, die Bedeutung ist das, was von der Erklärung der Bedeutung erklärt ist, dann steckt da drinnen die Botschaft, egal was für eine Art von Erklärung man da gibt. Und da steckt wieder die Annahme des späten Wittgenstein dahinter, dass das auf jeden Fall auf sehr verschiedene Arten auch wirklich geschehen kann. Das ist etwas ganz was anderes als bei dem Davidson dann wieder. Also da gibt es eine starke Gemeinsamkeit bis zu dem Punkt, wo Davidson sagt, wir brauchen eine Theorie, was es heißt, darüber eine Bedeutung zu erklären. Und Wittgenstein sagt, darüber brauchen wir keine Theorie. Das Erste, was wir anerkennen müssen, ist, dass das aufgrund verschiedener Arten funktionieren kann und dass es eigentlich egal ist, wie es funktioniert. Das Wesentliche ist nur, dass wir sozusagen uns da auf Erklärungskontexte beschränken und nicht glauben, wir können von den Bedeutungen reden, wenn wir von den Erklärungszusammenhang oder von dem Zusammenhang von Verstehen, Nicht-Verstehen, Verstehen-Wollen abstrahieren. Ist Ihnen das halbwegs, greifbar, was da gemeint ist. Das liegt alles auf derselben Linie. Ne? Die liegen alle auf der gleichen Linie. Quine mit dieser Idee, Bedeutung ist etwas, das wird überhaupt nur thematisch, wenn man nach Bedeutungsunterschied oder Bedeutungsgleichheit fragt. Also wenn es sozusagen nur einen sprachlichen Ausdruck gäbe in der ganzen Welt, dann hätte es auch keinen Sinn, aber dann hätte es auch für den Davidson keinen Sinn, sozusagen auch dessen Bedeutung zu sagen, weil dann kann man ja gar keinen zweiten angeben, der die wäre. Ne? Also, Bedeutung spielt nur eine Rolle, wenn es um Bedeutungsgleiche und Bedeutungsverschiedenheit geht, bei Quine Synonymie, bei Davidson Angabe der Wahrheitsbedingungen, bei Wittgenstein ist das ganz offen, ne? Bedeutung ist das, was von der, egal wie funktioniert, also das müsste dann auch nicht ein anderer sprachlicher Ausdruck unbedingt sein, aber die Bedeutung ist das, was von der Erklärung der Bedeutung erklärt wird. Ne? Man hat immer das Gefühl, solche Sachen können nur Tautologien sein. Ne? So, weil er sagt, man fühlt sich gepflanzt. Aber es ist kein Pflanz, sondern es ist ein starker und ernster Hinweis darauf, frage nicht nach einer Sache, die unabhängig von jedem Kontext mit der ersten Sache assoziiert ist, sondern schau dir an, wie der Kontext da schon, mit dem man überhaupt fragt. Und was man bei einer Frage als eine Antwort erwartet, die das Fragebedürfnis erfüllt. Ja, wenn einer die Bedeutung nicht kennt und so, was er dann eigentlich erwartet. Und Wittgenstein sagt, ich meine Erklärung der Bedeutung, die kann auf ganz verschiedene Arten funktionieren. Also, Davidson aber in diesem Spektrum Wahrheitsbedingungen. Und man konnte aber, und was Spedarsky so interessant macht, ist, dass er, also diese Idee des Verifikationismus und so weiter, dass man die Bedeutung angibt, indem man die Wahrheitsbedingungen angibt, habe ich gesagt, das ist eine viel ältere Idee. Aber diese Idee hat immer ein Manko gehabt. Das ist für Davidson der interessante Punkt, dass die Idee immer ein Manko gehabt hat, bis zu der Zeit vor den 30er Jahren, weil niemand sagen konnte, was Wahrheit ist. Und die Idee kriegt eine neue Sprengkraft, kriegt eine neue Dynamik von dem Augenblick an, wo es etwas gibt, was eine Definition von Wahrheit zu sein beansprucht und diesen Anspruch auch sozusagen plausibel machen kann. Verstehen Sie ungefähr? Also die Idee gibt es schon längst. Die Idee hat nur immer den Nachteil gehabt, dass sie nicht einlösbar war. Ne? Weil man nicht hat sagen können, was Wahrheit ist, und weil alle geglaubt haben, das muss man gar nicht sagen oder erklären können. Also die Dasein-Theorie gibt sozusagen den Verifikationismus oder diesen ganzen Ideenkomplex erst eine Substanz. Also jetzt noch ein, zwei Sachen, die da ganz lustig und interessant sind, wo es weitergeht. Der nächste Absatz in dem Text, der beginnt damit, dass er sagt, a theory of meaning is an empirical theory, and its ambition is to account for the workings of a natural language. Like any theory, it may be tested by comparing some of its consequences with the facts. Also das sehen Sie jetzt, dass er zuerst hat er gesagt, wie wichtig ihm diese Dasein-Theorie ist, und jetzt sagt er, dass er davon einen Gebrauch machen will, der völlig in ein ganz ein anderes Feld geht, als das, was Dasein im Auge hatte. Weil er will ja genau das, was der gesagt hat, das nicht geht, er will das auf die natürliche Sprache. Er will einen Gebrauch davon machen für eine Bedeutungstheorie für natürliche Sprachen. Ja? Also er macht einen Gebrauch in einem anderen Zusammenhang davon. Eine empirische Theorie. Und in diesem Absatz, der so beginnt, macht er jetzt klar, was eigentlich der Theorieanspruch, was eigentlich der Anspruch ist, der an so eine Theorie gestellt werden muss. Und da geht er davon aus, dass er sagt, also so eine Theorie muss getestet werden können. Und was wären dann die Testsituationen, die wir uns da vorstellen? Die kann man sich ganz leicht vorstellen. Das sind ganz primitive Situationen. Also eben ein typischer Test würde eben darin bestehen, dass man zu entscheiden versucht, ob der Satz Schnee ist weiß eben wirklich wahr ist, wenn der Schnee weiß ist. Das ist ganz einfach. Also der Test der Theorie besteht nur darin, dass man jeden einzelnen Satz, zu dem sie eine Bedeutung generiert, vor das Tribunal sozusagen dieses Daskischen Wahrheitsschemas ruft. Natürlich sind nicht alle Sachen so einfach zu entscheiden, sagt er, aber im Prinzip ist das kein Problem, uns vorzustellen, wie seine Theorie getestet wird. Die eigentliche Schwierigkeit so einer Theorie besteht darin, sie überhaupt erst einmal zusammenzubringen. Das ist der springende Punkt. Der springende Punkt ist nicht, wie man sich vorstellt, dass die Theorie dann getestet wird, sondern das ist die Frage, wie kann so eine Theorie überhaupt ausschauen? Denn eigentlich sagt sie uns ja nichts über die, nichts Neues darüber, unter welchen Bedingungen, sie sagt uns nie was Neues darüber, unter welchen Bedingungen ein bestimmter Satz wahr ist oder falsch ist. Und das sagt uns im Grunde auch nie was wirklich Neues, was nicht trivial wäre über die Bedeutung der einzelnen Sätze. Aber wenn sie eine Theorie sein will, und den Punkt haben wir eben voriges Mal auch schon berührt, dann hat sie ja, dann sagt er Folgendes: The work of the theory, also die eigentliche Aufgabe der Theorie, is in relating the known truth conditions of each sentence to those aspects of the sentence, also da könnte man sagen, die einzelnen Teile oder Wörter, that recur in other sentences and can be assigned identical roles in other sentences. Na? Also das ist die eigentliche Aufgabe der Theorie und das ist schwierig. Wenn wir sozusagen, jetzt haben wir alle Sätze und haben sozusagen die Wahrheitsbedingungen für die Sätze. Was wir dann, also sagen wir, wir hätten diesen was weiß ich, wir gehen wir von dem Beispiel von dem Frank Renzi aus. Also wir haben diese Sätze von der Form A, R, B, also zweistellige Relationen, Franz prügelt Fritz oder sowas und von der F von A und der A ist groß oder noch mehrstellige und so weiter und so weiter. Und dann haben wir auch quantifizierte Sätze für alle X gilt X ist ein Mensch, folgt X ist zweibeinig, ne, so, oder so, und so weiter. Wir haben also alle diese verschiedenen Arten von Sätzen. Und wir hätten, und für jeden Satz, also das sind natürlich in jedem Dings unendlich viele Sätze von jeder einzelnen Form, und wir sehen eben, dass entweder verschiedene einzelne Prädikate oder verschiedene einzelne Eigennamen oder auch verschiedene Strukturelemente, ja, sozusagen immer wieder auftauchen. Also wir sehen zum Beispiel das Wiederauftauchen von dem hier drinnen oder so. Ja? Und solche Sachen. Und was eben das eigentliche Problem der Theorie ist, dass eben von einem Vergleich der Bedeutungen aller dieser Sätze auf etwas zu kommen, was uns erlaubt, einem bestimmten einzelnen Element eines Satzes sozusagen eine Bedeutung zuzuordnen, die konstant ist bei der Verwendung dieses Elements auch in anderen Sätzen. Dann erst haben wir eine Bedeutungstheorie. Wir haben erst eine Bedeutungstheorie, wenn wir sagen können, oder sagen wir ein Mini-Anspruch, dass wir zu einer interessanten Theorie kommen, ist, wenn wir sagen können, was ist die Bedeutung von Mensch? Ja? Und nicht nur die Bedeutung des Satzes, der sowieso, ne? Ja? Oder wenn wir zu der Bedeutung eines bestimmten Namens kommen können, ja? Und dann sagen können, wenn wir die haben, wenn wir diesen Elementen Bedeutungen zuordnen können, dass wir dann die Art und Weise, wie der Bedeutung zur Bedeutung der ganzen Sätze beiträgt, jetzt sozusagen in der umgekehrten Richtung, dass wir das wieder rekonstruieren können. Also dass wir sozusagen einen Weg der Analyse komplexer und vager Bedeutungen, in denen einer sagt was und der andere sagt ja dazu. Na, das sind ja die typischen Dinge. Oder er sagt nein dazu. Und dann weiß ich, dass das, was er jetzt gesagt hat, sich von dem anderen, was er anders mal gesagt hat, unterscheidet. Weil nicht in allen Situationen sagt er zu beiden ja. Und jetzt geht es aber eben darum, sozusagen von diesen globalen und vagen Bedeutungszuordnungen zu spezifischen zu einzelnen Elementen. Das ist das Schwierige. Ne? Das ist die eigentliche Aufgabe einer Theorie. Und so müssen Sie mal das verstehen, dass Wittgenstein in diesem Satz mit diesem kleinen Nachsatz nicht eine direkte Konsequenz aus dem, was er in den ersten zwei Sätzen gesagt hat, meint, sondern was in einer Spannung zu dem zu dem steht, nicht? Was er zuerst gesagt hat. Zuerst sagt er, um den Sinn des Satzes zu kennen, muss ich, jetzt habe ich natürlich etwas verplappert, um den Sinn des Satzes zu kennen, einen Satz zu verstehen, heißt wissen, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Nicht? Und wenn er dann im übernächsten Satz sagt, man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile versteht, dann müssen Sie in diesen zwei Aussagen die Spannung füllen, wenn Sie kapieren wollen, was er meint. Ja? Weil die arbeiten ja gegeneinander. Der erste Satz ist der, der sagt, man versteht ja, wenn man weiß, was der Fall ist, wenn er wahr ist. Da braucht man ja sozusagen die Bestandteile gar nicht unterscheiden können von dem Satz. Da geht es ja nur darum, dass man den Satz als Ganzen von anderen Sätzen als Ganzen unterscheidet. Weil dem einen wird dazu gestimmt und dem anderen wird, sagen wir, in 80% der Situation auch zugestimmt, aber 20% machen einen Unterschied. Ne? Ja? Da müssen wir überhaupt nicht wissen, worauf die aufgebaut sind. Aber im übernächsten Satz sagt er, man versteht ihn, wenn man seine Bestandteile versteht. Das ist was anderes. Ne? Weil da muss ich gar nicht wissen, was... Wenn nur der Satz gilt, man versteht den Satz, wenn man seine Bestandteile versteht, dann brauche ich das erste nicht. Ja? Dann brauche ich nur einen, der mir erklärt, der Bestandteil heißt das, der Bestandteil heißt das, der Bestandteil heißt das, und dann wirst du schon wissen. Ne? Rauchen heißt Rauchen, Schlafen heißt Schlafen, Hans ist der, Fritz ist der. Und jetzt sagt man, Hans raucht. Das musst du jetzt wissen, weil ich habe dir erklärt, was Rauchen heißt und ich habe dir erklärt, wer der Hansel ist und so. Ne? So, da brauche ich nicht. Ja? Die arbeiten gegeneinander, verstehen Sie? Und was Davidson meint, wenn er sagt, das Leichte ist, sich die Testsituation vorzustellen, das Schwierige ist, eine Theorie zu haben, dann meint er genau die Spannung zwischen diesen beiden Sätzen. Das ist eben nicht so leicht. Man muss eben von dem einen, man muss zeigen können, wie man von dem einen sozusagen zu dem anderen kommt. Das ist ein Weg der Analyse zuerst, also die Grobbedeutung, die uns das Verifikationskriterium liefert, von der gehen wir aus und wir müssen dann aber in einer Theorie, nirgends steht es geschrieben, wie man das macht, da von der Grobbedeutung zu Feinbedeutungen kommt, die ja dann anderen Entitäten, anderen sprachlichen Ausdrücken zugeordnet werden. Das müssen ja nicht Sätze sein, aus denen diese Sätze bestehen, sondern sind dann Namen oder eben Prädikate. Können Sie folgen? Ja, oder? Das ist, alles das ist das, was eben gemeint war in dem Referat von dem Herrn Wille, da haben wir über den Das gesprochen, strukturelle Beschreibung der Sätze. Ne? Strukturelle Beschreibung der Sätze heißt, die Sätze so beschreiben, dass die Beschreibung eines Satzes, die Beschreibung der Zusammensetzung eines Satzes systematisch verknüpft ist mit der Beschreibung der Zusammensetzung jedes möglichen Satzes. Ne? Das heißt strukturelle Beschreibung. Und das ist das eigentlich Schwierige. Empirical power in such a theory, die empirische Kraft in solchen Theorie, hängt ab von dem Erfolg, den man hat, in der Restrukturierung, der Rekonstruktion einer sehr komplizierten Fähigkeit. Eben sozusagen, weil es ja tatsächlich so ist, dass wir aus der Kenntnis von, wie ist es denn in Wirklichkeit für uns, wenn wir einander verstehen. In Wirklichkeit ist es für uns so, dass wir uns deswegen, also ein halbwegs, natürlich enorm grobes Bild, weil ich bin ja weder ein Linguist, noch ein Soziolinguist, noch ein Psycholinguist, noch ein Entwicklungspsychologe, noch sonst irgendwas, aber ein ganz ein grobes Bild, das sage ich doch so, dass wir uns auf der Basis dessen verstehen, dass wir sehr wohl sozusagen Sachen, die man nicht auf Anhieb verstehen, nach dem dritten Satz von Wittgenstein, also sozusagen von den Bedeutungen der Teile her. Ne? Also wir haben was, das verstehen wir nicht ganz, aber wir wissen genau, das und das habe ich eigentlich verstanden. Ich habe schon verstanden, dass es um den Kant geht, in dem, was der da gesagt hat. Aber irgendwas anderes habe ich nicht verstanden. Und jetzt hätte ich gerne diesen anderen Bestandteil. Ne? Also so funktioniert es bei uns ja wirklich. Aber im Hintergrund davon steht, dass man zur Kenntnis bis der Bedeutung der Bestandteile ursprünglich auf den anderen Weg gekommen sind, nämlich auf den Weg vom Ganzen zu den Teilen. Von ganz unspezifischen Reaktionen, die wir als kleine Kinder, wie wir noch eine Sprache gelernt haben, haben wir grob reagiert. Da haben wir auf den einen Satz anders reagiert auf den anderen Satz, natürlich immer im Zusammenhang mit einer gegebenen Situation, ohne dass wir über diesen Algorithmus des Zerlegens und wieder Zusammensetzens verfügt haben. Das haben wir dann gelernt und diese Fähigkeit nutzen wir als kompetente Sprecher einer Sprache oder wie Davidson sagen würde, als kompetente Beherrscher einer Grammatik. Ja, ist das? Das ist ganz wichtig, dieses von dem Groben und Allgemeinen zu läuft der Lernprozess zu einer Unterscheidung der Elemente. Und wenn wir diese Unterscheidung der Elemente einmal haben, dann sind wir auf einem anderen Niveau. Dann können wir immer wieder von den Elementen zu den Ganzheiten kommen. Und das ist das, wovon er sagt, das ist eine hochkomplexe Fähigkeit, die wir als Beherrscher einer Sprache oder als Benutzer einer Sprache, Beherrscher einer Grammatik, Grammatik eigentlich haben. Und darin läge sozusagen die Aufgabe einer solchen Theorie der Bedeutung, ausgehend von dieser Bindung der Grobbedeutung an die Wahrheitsbedingungen, zu einer Erklärung von Bedeutungen für Elemente dieser groben Ausdrücke zu kommen, aus denen man dann die wieder zusammensetzen kann. Und jetzt kommt, jetzt kommen sozusagen die letzten zwei Sachen, die da, also wenn er das einmal, das stellt er fest, und nachdem er das festgestellt hat, sagt er, diese Aufgabe ist noch immer relativ einfach, oder die Erledigung dieser Aufgabe kann man sich noch immer relativ einfach vorstellen, in den Fällen, wo der so eine Theorie entwirft, zugleich auch der Sprecher der Sprache ist, selbst ein kompetenter Sprecher der Sprache ist, für die er diese Theorie entwirft. Oder umgekehrt formuliert, wo ein kompetenter Sprecher einer bestimmten Sprache für genau diese Sprache eine solche Bedeutungstheorie entwerfen will. Denn in diesem Fall kann diese Person, die eine Doppelrolle hat, sozusagen der Sprecher und Theoretiker, der Benutzer und Theoretiker zugleich ist, in diesem Fall kann der ohne große Schwierigkeiten auf das Mittel zurückgreifen, dass er immer eine Unterscheidung zwischen Objektsprache und Metasprache zur Geltung bringen kann, wo er eben ganz einfach diese Übersetzungsleistung erbringt, die von der Dasky-Theorie verlangt wird. Under these circumstances, the framer of a theory will, as a matter of course, avail himself, when he can, of the built-in convenience of a meta-language, wo eben dann garantiert ist, dass es zu jedem Satz der Sprache, die er als Benutzer spricht, einen Satz in der Metasprache gibt. Und jetzt kommt sozusagen der wichtige Punkt, dass das so ist, also dass diese einfache Sache besteht, dass wir dann eben immer diese Sätze einfach binden können, Schnee ist weiß, ist genau dann wahr, wenn der Schnee weiß ist, dass das geht, darf uns nicht zu dem Schluss verleiten, dass es nicht Fälle geben könnte, wo also so eine Theorie gebildet wird, und die Theorie auch die gute Theorie ist, ja, Und trotzdem, ich höre Ihnen jetzt einmal ausnahmsweise das das wirklich so auf. Also da könnte man jetzt sozusagen Anführungszeichen um das Ganze herum machen, Baumel, wir geben dem Satz so wie er, wir nennen den Satz groß S. Snow is white, is true if and only, genau dann wenn, if and only, grass is green. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, dass man versteht, was er damit meint. Also es könnte sein, so, das heißt, also wir haben noch immer dieses Szenario, wo der mit der Theorie entwirft, selber ein Sprecher dieser Sprache ist. Also wo er sozusagen diese Sprache kompetent verwenden kann, von allen, also alle Ausdrücke der Objektsprache sozusagen kompetent verwendet. Und dann könnte es sein, dass die Sprache von der Art ist, dass eine richtige Theorie zu so einer Äquivalenz führt. Das könnte sein. Diesen Fall kann man sich vorstellen. Ja? Dass eben die Bedeutung von, dass eben das genau dann und nur dann wahr ist, wenn dem Satz zugestimmt wird. Ja? Das könnte schon sein. Also das ist dann eine Sprache, in der die Sprecher dieser Sprache unter Schnee ist weiß eben das verstehen, dass das Gras grün ist. Ja? Das kann man nicht ausschließen. Aber, sagt er jetzt, wenn man sich wirklich dem Anspruch stellt, den die Theorie erfüllt, man kann es nicht ausschließen. Aber, sagt er, der wichtige Punkt ist der. Und jetzt zeigt sich erst, was das wirklich bedeutet, mit dem, von den ganzen Bedeutungen zu den Bedeutungen der Teile zu gehen. Unter der Voraussetzung, dass die Sätze dies ist weiß und dies ist grün in dieser Sprache dieselbe Bedeutung haben, die sie in unserer Sprache haben, unter der Voraussetzung geht das nicht. Also es ist zwar nicht von vornherein auszuschließen, dass es eine Sprache gibt, in der die richtige Theorie diese Äquivalenz liefert, aber dann müsste sie auch eine völlig andere Bedeutung liefern für das, was das Wort grün bedeutet und für das, was das Wort weiß bedeutet. Ja? Also das Beispiel ist wirklich nicht ein schlechter Scherz oder auch nicht ein guter Scherz, sondern das ist sehr wichtig, damit man den Zusammenhang genau versteht. Das kann man nicht im Prinzip ausschließen. Und wenn Sie ein bisschen nachdenken, dann werden Sie sich auch hineinfühlen können, dass man das nicht wirklich ausschließen kann, dass eine Sprache so funktioniert, dass eben Schnee ist weiß und genau dann war es, wenn das Gras grün ist. Ich meine, immerhin ist ja beides wahr im Großen und Ganzen. Ne? Das ist nicht so plausibel. Aber wenn man sozusagen, wenn diese Bedeutungstheorie von der Art sein soll, dass sie das erfüllt, was eine wirkliche Theorie erfüllen muss, nämlich auch den einzelnen Bestandteilen der Sätze Bedeutungen zuzuordnen, dann ist es noch immer denkbar, dass das in Ordnung ist. Aber dann leben die, die diese Sprache verwenden, in einer anderen Welt als wir. Ja? Weil wir scheitern eben dann daran, wenn einer übergehen soll von dem Schnee ist weiß, und die zwingt den sozusagen, der Schnee ist weiß, immer dann sagt, wenn das Gras grün ist, wenn ihn auf die grüne Wiese stellt und sagt, was ist da hauptsächlich los, und er sagt, Schnee ist weiß. So, ja, so. Okay, könnte ich sagen, aber was wäre als nächstes machen? Als nächstes wäre ihn eben mit sehr spezifischen Tests konfrontieren, wo immer wieder die Frage, ist das weiß, ist das grün, auftaucht. Und früher oder später geht das nicht, scheitert das, nicht? Unter dem. Der muss ein anderes Verständnis von grün und von weiß haben, auf gut Deutsch. Also das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, um noch einmal herauszubringen, was eigentlich sozusagen verlangt ist von so einer Theorie. Und jetzt der letzte Item und eine sehr wichtige und interessante Sache ist eben, Der nächste Absatz, der nimmt das zurück, was wir im Vorigen als Annahme gemacht haben. Und der sagt jetzt, jetzt stellen wir uns aber die Situation vor, wo der, der diese Bedeutungstheorie aufbauen soll, sie aufbaut für eine Sprache, von der er nicht ein kompetenter Sprecher ist. Also wo es darum geht, eine Bedeutungstheorie aufzubauen für eine Sprache, die wir nicht kennen. Wie kann das funktionieren? Und das ist eben im Unterschied zu diesem ersten Szenario, steht das für wirkliche Probleme. Also das wirft sozusagen fundamentale Probleme auf. Also wo ich die Objektsprache sozusagen nicht selber beherrsche oder kenne. Ich soll eine Bedeutungstheorie für eine mir fremde Sprache entwickeln. Wie kann man das, das machen? Also, it must be possible, of course, for the speaker of one language to construct the theory of meaning for the speaker of another. So, in this case, the empirical test of the correctness of the theory will no longer be trivial. Also, das heißt auf gut Deutsch, das, was bisher immer gegolten hat, die Theorie aufzubauen, ist schwer, die Testfälle sich vorzustellen, ist ganz einfach, das gilt jetzt natürlich nicht mehr. Es wird auch hier so sein, dass das Ziel der Theorie darin besteht, eine unendliche Reihe sozusagen von Korrelationen herzustellen zu dem einen Satz, einen anderen Satz anzugeben, der seine Bedeutung ist. Ne? Nur sind das jetzt zwei verschiedene Sprachen. Der eine Satz ist in der einen Sprache und der andere Satz ist in der anderen Sprache. Und es ist nicht so, dass ich innerhalb einer Sprache den Übergang von der Objektsprache zur Metasprache machen kann, sondern einfach zwei verschiedene Sprachen. In diesem Fall aber kann der, der die Theorie baut, nicht sozusagen sich darauf verlassen, dass er sozusagen ein Verständnis hat oder die Einsicht hat in wahrscheinliche Äquivalenzen zwischen seiner eigenen Sprache und der anderen. Er kennt ja die andere Sprache nicht. Was er also zu tun hat, ist herausfinden, auf welche Weise immer ihm das gelingt, von welchen Sätzen der andere, der Fremde, sozusagen in seiner eigenen Sprache annimmt, dass sie wahr sind. Also hier sieht man, hier kann man schon vorhersehen, dass eine der Sachen, die der Konstruierer einer solchen Theorie braucht, sozusagen einmal herauszufinden ist, was der andere, der Fremde, sozusagen unter Wahrheit versteht und wie er das zum Ausdruck bringt. Ja? Also genau die Sache, auf die man sich verlassen hat, wenn man sagt, wir nehmen an, das war erfolgreich, dann wissen wir ja, was Wahrheit heißt. Und das wird die ganze Zeit vorausgesetzt, damit wir erklären können, was Übersetzung heißt. Aber hier müssten wir in Bezug auf den anderen erst einmal herausfinden, was für ein Verständnis von Wahrheit der überhaupt hat und vor allem, wie er es zum Ausdruck bringt, dass er etwas für wahr hält. Solange ich das nicht weiß, kann ich so eine Testsituation ja gar nicht imaginieren. Ne? The linguist then will attempt to construct the characterization of truth for the alien. Also Wahrheit. Von dem, was der andere war, which yields, so far as possible, a mapping of sentences held true or false by the alien onto sentences held true or false by the linguist. Da kann man nicht davon ausgehen, dass man von vornherein davon ausgehen, und im Effekt wird sich das auch nie realisieren, dass man wirklich eine 1:1 Übereinstimmung zusammenbringt. Also es wird sozusagen da immer Abweichungen geben. Man kann ja nie unterscheiden, der springende Punkt ist der, solange ich die Sprache des anderen nicht kenne, kann ich nicht unterscheiden zwischen dem, oder sagen wir so, ich kann nie zu einer definitiven Auffassung darüber kommen, ob der andere seine Sprache nicht so verwendet, dass er, auch wenn er, dieser Alien, seinerseits eine Übersetzung in unsere Sprache hätte, in unserer etwas sagen würde, was nach unserer Auffassung einfach falsch ist. Ich muss ja damit rechnen, Ich muss ja damit rechnen, dass er, auch wenn er, also ich kann ihm nicht von vornherein sagen, dass ich genau den Unterschied kenne zwischen den Fällen, wo er bei möglicher direkter Übersetzung von einer in die Sprache in die andere einfach was anderes für wahr hält als ich selber, und dem anderen Fall, wo er zwar, wenn wir uns unterhalten könnten, genau das für wahr halten würde, was ich für wahr halte, aber die Wörter in einer anderen Bedeutung gebraucht und gar nicht von demselben redet. Wie? Also ich kann sozusagen nicht systematisch von vornherein den Unterschied machen, ob er jetzt nur von was anderem redet als ich oder ob er zwar im Prinzip von demselben reden würde, aber einer anderen Auffassung ist als ich. Also nicht von seiner, nicht, also den Unterschied nicht machen zwischen seinen Bedeutungen und, wie Davidson sagt, seinen Beliefs. Ja? Und die Frage ist, wie geht man mit der Situation um? Also das Wichtigste ist natürlich, wie ich schon gesagt habe, dass man mal als erstes versucht, aber dazu gibt es keinen direkten Zugang. Also der Witz ist der, man muss natürlich, eine Klippe, ein Breaking Point wäre genau der Punkt, wo ich weiß, was in der Sprache des anderen Ja heißt. Ja? Welches Wort sozusagen Zustimmung ist. Aber dort kann ich sozusagen nicht direkt hinkommen, ich kann es ihn nicht fragen, weil ich ja seine Frage nicht spreche. Also kann ich zu diesem Breaking Point nur kommen, indem ich sozusagen bei anderen Bedeutungen ansetze. Und zwar bei den Bedeutungen, wie werde ich das jetzt machen? Ich muss ansetzen, im Grunde muss ich ansetzen, sozusagen bei der Analyse von, ich muss von den Situationen her denken, in denen ich meine Fragen stelle. Ja? Also so eine Situation wie die, in der wir hier sind, ja, ist extrem ungeeignet. Ja? Die ist für diesen Zweck ganz extrem ungeeignet. Warum? Weil wir hier in einer Situation sind, und das ist eben typisch für die Philosophie, wo man über alles reden kann. Also wo, wenn einer was sagt, sozusagen überhaupt von vornherein kein Limit dafür ist, wofür er redet. Also zum Beispiel habe ich gestern am Abend in einer Diskussion nach einem Vortrag, den ich gehalten habe, festgestellt, dass, also da haben wir noch ein paar Leute was gefragt und da sind typischerweise, glaube ich, hier drunter, die reden sofort von ganz was anderem. Ne? Also der folgt und redet von ganz was anderem, als man vorher gesagt hat. Das ist in der Philosophie so. Ne? Das ist natürlich bei einer anderen Wissenschaft anders. Aber wichtig wäre, dass man in so einem Fall, der hier ins Auge gefasst wird, sich von vorherigen Situationen aussucht, in denen wie sagt man das? Also die sozusagen, also das ist jetzt dann sozusagen geht das schon das Vokabular von Quine über, auf den er sich da bezieht, in denen vermutet werden kann, dass stark distinkte charakteristische Reize vorhanden sind. Ja? Also in denen was weiß ich, wenn man in einen leeren Raum, also dass man zum Beispiel einen leeren Raum sich vorstellt, ja, dass man gemeinsam in einem leeren Raum steht, in dem ein Feuer lodert und sonst ist nichts. Ne? Oder sowas. Ne? Da gibt es eben den Raum und das Feuer und sonst ist nichts da. Das ist eine wichtige Situation. Und jetzt gehe ich hin und mit dem steht da mit meinem Alien und schaue auf das Feuer. Und teilt auf das Feuer hin und sagt, Feuer! Und jetzt warte ich, was der macht. Na, wenn der jetzt kommt und, na genau, wenn der jetzt einfach davon rennt, dann weiß nichts. Ne? Also, wenn er mich nimmt und wegreißt und dann weiß auch nichts. Ne? Also ich muss ihn sozusagen dazu bringen, dass er zwar in dieser hochreizdifferenzierten Situation den Reiz auch wirklich wahrnimmt, aber trotzdem cool bleibt. So weit, dass er sozusagen jetzt einfach, ne? Aber wie soll ich denn das vermitteln? Ich kann ja nicht zu ihm sagen, jetzt sag sie, was du bei ihnen hast. Das geht nicht, ich kann das nicht sprachen. Verstehen Sie, das ist es. Ne? Also mit sowas muss ich anfangen und ich muss von solchen verschiedenen Fällen im Aufbau. Also ich muss sozusagen erst die, ich muss erst die Situationen, ich muss zwei Sachen machen, ich muss erst solche Situationen finden, deren Existenz in den einfachen Fall immer schon vorausgesetzt ist. Wenn ich sage, sag mir, wann du das für wahr hältst und ich werde dir sagen, was es bedeutet. Ich muss aber die Situationen, diese Warnsituationen, die muss ich erst einmal geschickt sozusagen auseinander differenzieren. Das ist das eine. Und dann muss ich eben schauen, dass ich über eine solche Auseinanderdifferenzierung irgendwann mal an den Punkt kommen kann, wo ich eben nicht nur so einzelne Vermutungen habe, dass der mit Brummi Brummi eben Feuer meint oder so. Oder mit meinem Beispiel vom letzten Mal mit dem Kochen, glaube ich, mit Brummi Brummi, also etwas, das hat das kocht. Sondern wo ich dazu kommen rauszukommen, was Zustimmung. Ja, was Zustimmung. Das kann ich natürlich, das wäre natürlich am leichtesten dadurch, das wäre letztlich dadurch erreichen, dass ich selber jetzt Versuche mache. Ne? Dass ich selber Versuche mache, in dem, was ich, das kann ich nur, indem ich Versuche mache, darum muss das so gehen. Ne? Mit den Bedeutungen, über die ich schon Hypothesen habe. Also wenn ich schon die Hypothese habe, dass bei dem Feuer Brumm heißt, dass ich dann selber, wenn wir da wieder sind, Brumm sage. Und jetzt darauf wart, dass er was sagt, was er auch in Situationen gesagt hat, wo es um was anderes gegangen ist. Also wo es ums Wasser gegangen ist. Oder dass jemand schreit. Ne? Also ich bin irgendwo und da ist einer, der schreit die ganze Zeit. Und dann hört er plötzlich auf zu schreien. Ne? Und dann sage ich, jetzt schreit er. Und dann sage ich, jetzt schreit er nicht. Und dann warte ich drauf, ob der auch so was sagt. Ne? So, Quitsch plus, Quitsch minus oder so. Ne? Sagt er dann. Und dann versuche ich ihn zu sagen, Quitsch, und warte drauf, ob er sagt plus. Und so. Und so kann ich rauskriegen, das ist ein relativ komplizierter Weg, so kann ich rauskriegen, was für ihn heißt, ist wahr. Und wenn ich das weiß, dann habe ich sozusagen eine Art von archimedischen Punkt. Ne? Weil dann kann ich mit ihm sozusagen nicht nur Stück für Stück, sondern ein bisschen auf einer neuen Ebene ins Gespräch kommen. Ne? Dann kann ich nicht mehr fragen, wahr oder nicht wahr. Und wenn ich das kann, dann kann ich im großen Stil ne? sozusagen anfangen, Bedeutungen herauszuholen. Also da sieht man nur mal, von dem Beispiel sieht man nur mal ganz genau, von welcher Natur sozusagen für Davidsons Auffassung und für Davidsons Theorie die Voraussetzung ist, dass man das Wahrheitsprädikat kennt, wo er sagt, das gehört, das definiert und das spielt die große Rolle. Ich muss, wenn ich in dem Moment, wo ich von den anderen weiß, womit er ausdrückt, dass er etwas für wahr hält, in dem Moment kann er anfangen, die Bedeutungen sozusagen einzuschaufeln für alles andere. Und ab da kann ich ungefähr so vorgehen, wie ich vorgehen würde, wenn ich selber entsprechend dieser Sprache bin. Ne? Verständnis ist das? Und insofern ist das Ganze, darin liegt der Anspruch sozusagen eine empirische Theorie zu haben. Ich lese Ihnen jetzt also vor allem für diejenigen, die nicht Philosophie studieren, und auch für die, die im Philosophiestudium wirklich nur Anfänger sind, diese Stelle vor, auf die er sich auch selber, Davidson auch selber bezieht, bei Quine, weil das sozusagen wirklich ein großer Klassiker ist und das sollte jeder einmal, das sind so zwei Seiten, da sollte jeder mal was davon gehört haben, von diesem Text. Willard Van, Orman Quine, ein gewisses Rätsel ja immer, was dieses Van eigentlich heißt. Ne? Also der heißt so, oder hat so geheißen, weil er ist schon gestorben. Das war einer der bedeutendsten Philosophen, also sozusagen Carnap, Quine und so, das sind unter den Philosophen des 20. Jahrhunderts die sozusagen vom Impact, von der Schulbildung und von der Beeinflussung von ganzen Generationen von Philosophen wirklich die wichtigsten waren. Und dieses Wenn ist eine Abkürzung für Wenzlar. Das haben wir englische Wenzlar. Also der in diesem Buch Word and Object, Wort und Gegenstand, Orman heißt es. Orman. Also das ist ja das, wie soll man sagen, berühmteste Buch, ne? Also Word and Object und also es ist vor allem verbunden mit dem, was man sagt, den modernen Neopragmatismus in der amerikanischen Philosophie. Also die wichtigsten kurzen Texte von ihm, die ganz berühmt sind, die also jeder Philosophiestudent muss die gelesen haben, sind diese zwei Absätze Two Dogmas of Empiricism, wo eben auch also über diese, wo eben einige von den Probleme berührt sind, über die wir da jetzt gesprochen haben. Und der Aufsatz On What There Is, über Ontologie, was es gibt im Deutschen. Und dieser On What There Is, das ist ein Aufsatz, in dem wir in einer leicht fasslichen Form sozusagen diese Grundidee der kanonischen Notation für Behauptungssätze entwickelt, also dass tatsächlich jeder Behauptungssatz in einer Art und Weise dargestellt werden kann, dass es keine singuläre führenden Ausdrücke gibt, also auch Eigennamen sozusagen eliminiert werden können, jeder Eigenname eliminiert werden kann zugunsten eines Ausdrucks, indem man nur auf Gegenstände im Allgemeinen sich bezieht mit einem Quantor und wo sozusagen dann diese Parole ist. Sein heißt im Bereich einer gebundenen Variable zu sein. Und das ist halt das große, dicke Buch. Und da steht diese Stelle drinnen, auf die immer wieder Bezug genommen wird. Das Kapitel heißt Radikale Übersetzung. Und da beschreibt er genau diese Situation. Übersetzung zwischen verwandten Sprachen, Friesisch, Englisch, wird durch Ähnlichkeit verwandter Wortformen erleichtert und so weiter. Und dann arbeitet er eben den Fall heraus, wo keine Ähnlichkeit besteht. Also der, über den wir gerade gesprochen haben. Radikale Übersetzung der Sprache eines bisher unberührten Volkes. Eine Aufgabe, die in der Praxis nicht in ihrer Extremform unternommen wird, da man ja immer wieder eine Kette von recht und schlechten Dolmetschern rekonstruieren kann, faktisch, also über Grenzregionen zwischen verschiedenen Gruppen oder Völkern hinweg. Man kommt dem Problem, das wir behandeln wollen, jedoch umso näher, je dürftiger die Hinweise sind und wir nehmen können und sozusagen annehmen, dass wir sozusagen gar keine hätten. Gar keine Hinweise oder keine Dolmetscher. Gehe ich von der Vorstellung aus, dass jede Hilfe von Dolmetschern ausgeschlossen ist. Zuerst und am sichersten werden in einem solchen Fall äußeren übersetzte Vereinigungen in der Gegenwart abgestimmt und für den Sprachforscher wie für seinen Gewährsmann augenfällig sind. Also das ist eben diese Forderung der hoch sozusagen reizdifferenzierten Szenarien. Und jetzt kommt eben dieses berühmte Beispiel. Also das steht da auf der Wiese. Und ein Kaninchen huscht vorbei und der Eingeborene sagt, Gawagei. Und der Sprachforscher notiert den Satz, Kaninchen oder sieh da ein Kaninchen, als vorläufige, in weiteren Fällen zu erprobende Übersetzung. Zuerst wird der Sprachforscher davon absehen, seinem Gewährsmann Wörter in den Mund zu legen und sei es auch nur deswegen, weil es ihm an Wörtern fehlt. Wenn er kann, wird er allerdings Sätze der eingeborenen Sprache beisteuern, um sie durch seinen Gewährsmann gutheißen zu lassen. Also das ist dieses Ziel herauszubringen, was gutheißen eigentlich ist. Und dies trotz des Risikos, dass die Daten dabei durch Suggestion zurechtgestutzt werden. Andernfalls kann er nur wenig mit Ausdrücken der eingeborenen Sprache anfangen, die sich auf dieselben Dinge beziehen. Nehmen wir nämlich einmal an, zur eingeborenen Sprache gehörten die Sätze S1, S2, S3, die sich als jeweils, also Einwortsätze sind das, ja, die sich so übersetzen lassen. S1 heißt Tier, S2 heißt Weiß und S3 heißt Kaninchen. Das ist also auch klar, das sind der Kaninchensituation, die Feuersituation ist ein bisschen besser, aber ist auch natürlich auch nicht völlig klar, weil es ist ja auch heiß und rot oder so. Ne? Oder wild kann man auch denken, wenn das ein starkes Lagerfeuer ist in dem Raum. Ne? Also so ähnlich sagt er hier, Tier, Weiß und Kaninchen. Die Reizsituationen sind ja stets voneinander verschieden, sei es in relevanter oder irrelevanter Hinsicht. Und gerade weil spontane Reaktionen einzeln vorgebracht werden, schließen die Klassen von Situationen, in denen der Eingeborene zufälliges 1, 2, 3 geäußert, natürlich einander wechselseitig aus, trotz der verborgenen tatsächlichen Bedeutung der Wörter. Wie soll der Sprachforscher dann wahrnehmen, dass der Eingeborene in allen Situationen, in denen er zufällig S3 geäußert hat, bereitwillig auch S1 zugestimmt hätte? Es ist ja immer was Bestimmtes, was er sagt. Und ebenso in einigen, aber nicht allen Situationen, wo er zufällig S2 vorgebracht hat. Also das kann man nur herausbringen, indem man sozusagen Hypothesen aufstellt. Darum ist das eine immer empirische Theorie. Also das ist das, was man meint mit empirischer Wahrheitstheorie. Auf empirischem Weg herausfinden, was die für diese anderen Leute richtige Wahrheitstheorie ist. Ne? Indem man halt in mehreren verschiedenen Reizsituationen dann fragt, Gabagai, jetzt haben wir gesehen, wie er Gabagai gesagt hat, und jetzt gehen wir da und probieren wir mal, wie das ist, wenn wir da einfach nur ein gartnerweises Leintuch aufspannen und sagen, Gabagai.
Ja, genau. So, ne?
aber vielleicht sagt er ja. Ja. Du musst ja aber wissen, was ja
heißt. Ja. Ne?
So. Also da geht es weiter in dem Text bei Quine, wie man das eben herausbringt, was Ja und Nein heißt und so. Können Sie sich schon vorstellen. Also ein lustiges, ein gutes Beispiel, das er noch hat, also das uns auf Schwierigkeiten aufmerksam macht, mit denen wir da rechnen müssen, und das, was mit Abstraktion sozusagen zu tun hat, das ich Ihnen nicht vorenthalten will, das ist, nehmen wir einmal an, bei dem in Frage gestellten Satz geht es vielmehr darum, dass jemand fort ist, um die Spur einer Giraffe zu verfolgen. Den ganzen, der Spur einer Giraffe folgen ist etwas, was man sehr lang machen kann. Ja? Also einen ganzen Tag lang. Also wenn ich habe eine Vermutung, was das heißt, er folgt der Spur einer Giraffe. Ja? Aber und das müsst ihr aber jetzt, sag mal, der ist in der Früh weggegangen. Und ich habe die Vermutung, dass er wirklich der Spur einer Giraffe folgt. Nicht? Wir alle wohnen da in diesem kleinen Zeltlager und einer von uns ist in der Früh losmarschiert und ich habe Grund zur Annahme, dass er im Weg ist, weil er der Spur einer Giraffe folgt. Ich habe auch eine Hypothese darüber, was es heißt zu sagen, er folgt der Spur einer Giraffe. Aber diese, ich muss das jetzt dauernd in verschiedenen Situationen äußern, wo ich sozusagen, und das, was ich damit mache, bleibt immer konstant. Ja? Das kann ich eigentlich nicht. Also das ist so auf die Art und Weise gar nicht möglich. Ich kann sozusagen nicht nach was fragen, was sozusagen konstant im Hintergrund bleibt. Ich kann nur sozusagen mit was arbeiten, wo ich eben eine direkte Reizsituation habe. Also, das ist diese berühmte Stelle von Quine, die immer wieder unter diesem, mit diesem Gabagai-Problem, das man natürlich auch, aus dem kann man alles mögliche andere machen. Ne? Ja?
Darf ich nur ganz kurz, weil Fasching ist, ein Witz erzählen. Man hatte dem ehemaligen Bundespräsidenten Jonas immer als ehemaliger Buchbinder seine mangelnde Bildung, auch Sprachbildung, ja, vorgeworfen. Da hat es den Witz gegeben, der Jonas geht mit dem französischen Staatspräsidenten auf die Jagd und ein Haus rennt vorbei. Und der Franzose höflich sagt zu Jonas, à vous, Und dann geht es weiter und dann rennen zwei Hasen vorbei und sagt der Jonas, zwei Wunder.
Genau, das ist es. Und zwar, da sieht man eben, dass der Fehler sozusagen noch viel fundamentaler sein kann. Also das ist ja noch viel radikaler als das mit Weißtier, Kaninchen. Ne? Weil das ist überhaupt was ganz was anderes. Das ist überhaupt was ganz was anderes. Das bezieht sich überhaupt nicht. Also das ist mit dem Reiz verbunden und bezieht sich aber überhaupt nicht auf das Objekt, dieses Avu. Ne? Weil das heißt ja nur, dass er jetzt schießen darf. Und hat gar nichts damit zu tun, was das ist, was da vorbei saust. Ne? Und also das Beispiel ist insofern gut, dass man sieht, dass man eben sogar in den Einfangssituationen damit rechnen muss, dass man ganz radikale Kategoriensprünge hat. Ne? Das ist was ganz was anderes. Das ist eben nicht, also der zeigt auf das Objekt, meint aber gar nicht das Objekt, sondern meint nur eine Reaktion auf der Seite der beiden, die dort hinschauen. Ne? Also das heißt, dass auch das Zeigen, das Zeigen nicht sozusagen eine Invariante ist, die sagt, dass das Wort, das man dabei verwendet, überhaupt das meint. Ne? So wie wenn ich sage, ihr's? Ne? Aber diese Art von Gerät heißt nicht ihr's. Das ist Gerät. Ne? So, das ist, aber natürlich, wenn ich anfange, passiert mir das. Fast sicher passiert das dem Quatschen vorher irgendwann einmal. Ne? Dass er, und so einen Fehler auszuräumen, wenn man sich auf das einmal verlassen hat, das ist sehr schwer. Ne? Also da ist man bald dabei, dass man entweder den anderen oder sich selber für verrückt hält. Natürlich, ne? Okay, also, jetzt wollte ich eigentlich nur sozusagen noch eine andere Art von Witz oder Scherz machen. Bei Davidson gibt es jetzt in diesem Absatz, den wir da gerade gelesen haben, dann noch eine Überlegung, die bei Quine auch eine Rolle spielt, aber von Davidson in anderen Zusammenhängen noch sehr, sehr viel weiter ausgearbeitet worden ist und auch von vielen anderen Autoren, und die sehr, sehr wichtig ist, nämlich dass man, also ich muss ja schauen, dass ich aufhöre, dass wir da noch Zeug können. Oh, okay, das bringe ich nicht zusammen. Haben alle abgegeben ihre Evaluationsdeckung? So, dann ist es schwierig. Nämlich, dass es in diesen Situationen, wo wir versuchen, in der radikalen Übersetzung sozusagen zuerst solche Ansatzbedeutungen zu finden und dann herauszufinden, was das Wahrheitsprädikat ist und so, dass wir in diesen Situationen nicht nur einfach so vorgehen, dass wir da solche Strategien entwickeln, wie mit dem Hasen und dann dem weißen Leintuch, damit wir weiß ausschalten können, sondern dass wir da auch gewisse Metaprinzipien verfolgen. Und zwar sind das Metaprinzipien von der Art, dass man erstens annimmt, dass man erstens davon ausgehen muss, dass es überhaupt, dass es möglich ist. Also man muss optimistisch sein. Das ist ein Metaprinzip, dass man optimistisch sein muss. Ja? Dass man optimistisch sein muss, dass es eine Übersetzung gibt für das, was der andere sagt, dass man sie verstehen kann und dass man dem anderen sozusagen vertraut. Vor allem insofern, als man ihm Konsistenz zumutet. Man muss dem anderen, man muss die Grundannahme treffen, sonst geht das alles nicht, was wir besprochen haben. Dass der andere, der Alien, der Sprecher einer mir fremden Sprache, in dieser Sprache von dieser Sprache einen konsistenten Gebrauch macht. Nicht einmal das und einmal das und sich selber widerspricht. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.